Herzlich willkommen zurück zum Podcast It's All About mit Henne und Jens. Heute zu Gast bei uns Wilson González Ochsenknecht. Wir freuen uns riesig, dass du da bist. Wir haben heute uns für eine Montagaufnahme entschieden. Das ist nämlich in Berlin der kleine Freitag, sag mal. Herzlich willkommen bei uns. Du bist ja ein absoluter Allessesser. Du bist gerade sehr viel in der Musik, was
richtig.
Weswegen wir dich auch einladen, weil wir wollen sau gerne mit dir über Musik sprechen. Das ist sau spannend. Bist schon immer Schauspieler und hast jetzt noch ein Restaurant, über das wir vielleicht kurz zwei Sätze
können wir gerne
verlieren auch werden. Ja. Mega schön, dass du da bist. Wie sieht dein Leben aktuell aus?
Ja, hallo erstmal, ich freue mich auch. mein Leben schaut schön aus, sag ich mal. Nee, es gibt viel zu tun gerade, ja. Auch was gerade vor allem die Musik betrifft. Der Film läuft ja eh schon immer.
Ja.
Und jetzt on top halt noch so eine Bar, wo man wenigstens alle Leute mal zusammenbringen kann, dann nicht mehr einzeln treffen muss, sondern so, komm, wir haben jetzt diesen einen Ort geschaffen, kommt da alle hin, dann kann man auch irgendwie 100 Fliegen mit einer Klappe hauen, ne?
Nicht immer bei dir zu Hause, gell?
Das hat auch irgendwann mal die Nachbarn genervt und ich finde es eigentlich am schönsten zu Hause, wenn man mehr oder weniger alleine ist und dann einfach mit Freunden in eine Bar geht und einfach sich da alle austauschen. Und eigentlich ist immer das Schöne in Berlin, egal aus welchem Kreis man kommt, alle kommen irgendwie miteinander klar. Und wenn sie sich noch nicht kennen, dann lernen sie sich kennen. Und so hat sich das über die Jahre halt auch entwickelt, dass irgendwie man so viele Leute immer zusammenbringt. Und da war ich halt immer sehr, sehr gut drin. Auch. Also die meisten Leute mittlerweile kennen sich durch mich.
Ja, wie geil. Ja.
So eine Art Agentur quasi.
Ja, jetzt die noch 10% verlangen und dann...
Ja, genau. Von allem, was nach passiert. Ja, mega, lass uns doch gleich anfangen mit der Musik, mit deinem Projekt Black Rainbow. Es nennt sich Projekt oder ist es eine Band?
Ne, ist schon eine Band. Okay. Also ich meine, am Anfang, wenn man eine Sache entwickelt, nennt man es erstmal immer Projekt. Ja. Und dann, wenn man dann... Die Idee für die Band kam so 2010, also schon eine Weile her. Ja. Und da, wenn man erstmal noch drüber redet und Sachen ausprobiert, dann ist es natürlich ein Projekt. Aber dann haben wir halt ein paar Gigs gespielt und jetzt kann man schon sagen, dass es auch eine Band ist. Ne? Also
die seit ein paar Jahren auch so zusammenspielt.
Ja, ja, genau. Okay. Also zwischendrin sind mal ein paar Leute aus der Band weggezogen, klar. Aber wir sind alle gut miteinander und dann kommt ein Kumpel, den er vorgeschlagen hat, mit rein und so. Also es ist dann so eine Sandbox für Musiker irgendwo auch. Ja, ja. Und da arbeite ich auch mal hin und wieder mit Produzenten aus der Techno-Elektro-Szene zusammen, wo dann die Band dann live drüber, die Instrumente einspielen und wir dann einen schöneren Song zusammen cutten so und das ist halt sehr, sehr breit gefächert.
Also erstmal finde ich es einen Hammer-Titel. Ich habe auch die Begründung dazu gelesen, irgendwie, dass ein schwarzer Regenbogen ohne die Farben und dann kommen die Farben. Ich fand erstmal, es ist ein total geil, es ist wirklich schönes ein Bild, richtig schönes Bild, muss ich sagen. Ich muss gestehen, ich war der Musik noch gar nicht firm irgendwie. Ich habe da jetzt die Tage reingehört und ich dachte auch erstmal, weil ich ja viel elektronisch unterwegs bin, dachte ich, ja geil irgendwie. Mhm. Und dann kommen auf einmal Live-Drums dazu.
Ja.
Und dann dachte ich so, hä? Aber ne erstmal total krasse Mischung. Und dann dachte ich auch so, ist das jetzt eine Band oder ist es projektartig irgendwie? Und dann kam ich auf dein altes musikalisches Projekt, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen.
Alles gut.
Aber das war ja auch schon rockig. Wir hatten vorher schon gesagt, ein paar Mal irgendwie in Berlin über den Weg gelaufen und so, aber ich wusste weniger über dein musikalisches Schaffen und du scheinst irgendwie Wurzeln im Rock zu haben.
Ja, mein Vater ist ja auch Musiker immer irgendwie gewesen und hat auch Musik gemacht. Und ich bin halt auch mit der Musik aufgewachsen, also im riesen CD-Plattenschrank mit Led Zeppelin und allem Black Sabbath und allem drum und dran. Ja. Und da kam halt relativ früh und schnell so also dass man Bock hat auf Konzerte und oder Pink Floyd in Pompeji habe ich damals halt mit 12 angeschaut und so ein Quatsch.
Gas.
Und es war halt ziemlich geil, so irgendwie damit aufzuwachsen. Und deswegen habe ich mich relativ schnell für die Musik schon immer interessiert. Das war eigentlich, das lag ja auch vor mir so, ne?
Darf ich so eine blöde Frage stellen? Gab es eine erste Liebe? War das Film oder war das Musik?
Wie soll ich sagen? Also ich meine, wenn man ein Kind ist, dann läuft der Fernseher und sagt der Vater, schau mal den Film an, den würdest du gut finden, wie Goonies oder wie auch immer, ne? Und Musik läuft ja auch die ganze Zeit dann im Radio, wenn man frühstückt oder wie auch immer. Oder an Weihnachten, also oft auch immer klassische Musik, ne, noch dazu. Und es war halt immer sehr da, beides da, ne? Also wenn kein Film lief, dann lief halt Musik. So. Also es war halt immer entweder oder. Und dann halt auch so als DVD rauskam oder auch VHS noch, teilweise hatten wir die, da hatte mein Vater immer viele Konzerte auf DVD. Also eine auch ziemlich geil war so Prince, die Jubiläums-Show von 99 auf 2000 und so Sachen. Und dann hat man sich das halt immer reingezogen. Und dann ging man halt auch öfters auf Konzerte. So. Weil Fatih kannte halt natürlich einige Booking-Agenturen in München. Da gehen wir hin. Und da stand ich halt mit 11 bei Black Sabbath. So.
Alter, beneidenswert.
Da so in der ersten Reihe. So. Wow. Das war schon immer geil. Und ich war auch nie so, eher so, ach komm, wir setzen uns auf die VIP-Tribüne oder so. Ich war immer schon sehr nah dran. Manche Konzerte, ich meine, wir waren halt auch unter 18. Ne? Da durften wir halt nicht so unter das Publikum mischen. Aber ab und zu ging das natürlich so. Also ich glaube, die erste Tour von The Darkness im Backstage damals gewesen. So. Oder allererste Tour von Linkin Park. Das war 2002 oder so im Zenit damals.
Okay.
Vorband war Puddle of Mud.
Wow.
Und ich meine, dann man geht halt Backstage rein und du siehst also Puddle of Mud mit ihren so, damals also typisch amerikanischen Frauen mit riesen Brüsten überall, also so wirklich so das, wie man sich halt so eine Playboy Mansion Rockstar Bands vorgestellt hat, sind da halt rumgelaufen, aber wir durften da teilweise nicht vor die Bühne und standen dann auf diesem Geländer. Mittlerweile, ich habe vor ein paar Tagen Bilder gesehen vom Zenit, das ist so ein langer Gang, den haben sie jetzt mittlerweile zugedeckt, weil dass man nicht sieht, dass die Bands da lang laufen, weil das ging ja immer aus dem Backstage so am Publikum vorbei. Und da standen wir halt früher mal oben. So. Und das war eigentlich immer sehr, sehr aufregend. Und dann auch, ich glaube, mit 15 das erste Mal Rock am Ring, weil der Regisseur von den Wilden Kerlen, der hat alle von den Wilden Kerlen eingeladen, mit dem Reisebus zu Rock am Ring fahren. Da waren wir aber noch zu jung. Da war ich dann so traurig, dass ich halt irgendwie so 2 Kilometer entfernt im Zelt liegen musste, weil Bettruhe war und ich höre Turbo Negro spielen. Scheiße. Ich bin noch der Älteste von allen. Warum kann ich da jetzt nicht hingehen? So. Aber so ging es halt los, also relativ schnell mit dem ganzen Kram. Das heißt, sogar mit einer Filmcrew zum Festival zu fahren, also die Mischung war halt auch immer da, ne?
Vielleicht kurz Stichwort Wilden Kerle. Das ist ja schon so ein Riesenthema gewesen und das war echt ein Phänomen. Und im Normalfall, oder würde ich jetzt so sagen, dann steckt man in dieser Ecke drin und bleibt erstmal in dieser Ecke des Kinderstars, des Jungstars, des Teenie-Stars. Und da hast du dich mit voller Gewalt gleich irgendwie gegen gewehrt gefühlt, zumindest wenn man das Schaffen anschaut, und wolltest da relativ schnell raus. War das eine bewusste Entscheidung? Hast du dich da in dem ganzen Drumherum nicht so wohl gefühlt oder war es einfach dein Wesen?
Nee, es ging so los, dass ich halt, ich meine, wie gesagt, ich habe Goonies gesehen, Panic Room auch so, also oder Taxi Driver mit 13, 14. Und ich dachte so, boah, ich will geile Filme drehen für Erwachsene als Kind. So. Trotzdem hat man drumherum immer alles auch mitbekommen, ne? Was mit Kids passiert ist, die halt früh berühmt waren, so River Phoenix oder auch damals ging so Lindsay Lohan und alles so. Und mir war schon bewusst, dass ich da überhaupt gar nicht landen will, sondern ich auch, also wir haben dann Wilde Kelly gedreht, aber mir war bewusst so, es wird aber auch kein einfacher Weg sein, davon sich loszulösen, weil es wird ja immer ein Teil von mir bleiben. Und es ist ja auch jetzt heute so, dieses Jahr haben wir 20-jähriges Jubiläum. Da, ich meine, manche Kids waren noch gar nicht geboren. Und die kommen jetzt an und sind 8, 9 Jahre alt. Das hört halt auch nicht auf, dazu sagen, ich habe damit nichts mehr zu tun, wäre Blödsinn, weil man hat so viel geprägt. Und mittlerweile spielen auch die Kids so in geilen Bands auch. Also so langsam sieht man so, was die für einen coolen Scheiß machen. Und mir war einfach so bewusst, ich habe Bock auf Drehen. Ich möchte das lernen auch. Und deswegen bin ich dann kurz so 1, 2 Jahre nach Amerika gegangen, bin dann auf so eine Filmschule und habe dann auch so Kamera, Regie und Drehbuch schreiben und alles gelernt, weil ich dann einfach auch wusste, ich wollte einfach wissen, mit was ich mich da beschäftige und nicht einfach nur so oberflächlich, ja, okay, ich will jetzt drehen und berühmt werden. Also berühmt werden wollte ich eh nicht, wir wollten eigentlich nur drehen. Also klar, das eine gehört zum anderen, aber mir war einfach klar, dass ich will da mehr draus machen und deswegen habe ich dann relativ früh angefangen, mich auch darauf zu fokussieren, dass das ein längerer Weg wird und dann ging es ja so langsam los mit so Arthouse-Filmen auch und so, ohne dass ich da jetzt auf der Suche war, aber irgendwie kam das dann so mehr oder weniger auch langsam von alleine, dass ich dann so, sag ich mal, die richtigen Projekte bekommen habe und jetzt nicht irgendwie so Zeug, was mir jetzt nicht so gefällt. Also.
Das ist ja der deutlich schwerere Weg und du hast es gerade angesprochen. Ich hab zwei Kinder, die auch irgendwann im Alter waren und wir haben das dann auch alles nochmal angeschaut mit meinen Kindern und da habe ich es gestanden zum ersten Mal gesehen, weil ich war damals so alt, als es im Kino war. Und meinen Kindern habe ich es angeschaut und ich fand das schön, die Kinder, das so, da waren die Filme ja auch schon über 10 Jahre alt, dass die Kinder das heute noch so feiern und Spaß dran haben, dass die Story dann doch und die Botschaft dann doch so gut ist, dass sie die Jahre überleben. Das fand ich wirklich schön. Aber der Weg, also normalerweise würde man sagen, man geht den einfacheren Weg, man lässt so irgendwie laufen und diese bewusste Entscheidung in den jungen Jahren, den härteren Weg zu gehen, finde ich wahnsinnig respektvoll und finde ich wahnsinnig beeindruckend, muss ich sagen. Und jetzt hat sich ja dann Musik und Film, wie war das damals, als das Castingbüro von Akkulund angerufen hat und gesagt hat, hey, wir haben hier Lords of Chaos. Ich kannte damals nur das Buch und als Akkulund das verfilmte, dachte ich, oh mein Gott, was kann das werden irgendwie, den verrückten Stoff zu verfilmen. Ja. Und dann hast du deine Rolle drin gehabt. Also als Fahrer von, weiß nicht wer, von Vark oder vom
Vark's Driver, Blackthorn.
Ja, genau. Sozusagen,
genau. Bei Mayhem gespielt. Das war natürlich völlig absurd, weil ich weiß noch, ich entweder war ich in L.A. oder ich war hier sogar und dann ich habe eine Casting-Anfrage von Jonas Akkulund bekommen. Und dann so, schau mal auf den Tisch für Lords of Chaos und ich schaue auf den Tisch, da liegt das Buch Lords of Chaos. Ich so, nee, aber das ist das krasseste Buch, das musst du unbedingt lesen. Und ich kannte Mayhem, aber ich war auch relativ jung. Mhm. Also ich habe von den Kirchenverbrennungen und von den satanistischen Morden gehört in den 90ern, die ja überall irgendwie waren. Aber ich habe das noch nicht so eins zu eins zusammengezählt. Und dann bin ich da relativ schnell in die Materie eingetaucht, weil das ja mich doch sehr interessiert hat. Und dann, ich kann auch nicht sagen, wie der Zusammenhang kam, dass ich die Anfrage bekommen habe, weil ich meine, wurden ja in Schweden welche gecastet, in Kalifornien und so. Und dann mehr oder weniger deutsche Leute oder so. Und dann, ich tauchte jetzt mal ein und dann war das echt so, hat man gar nichts mehr gehört von denen. So, ey, scheiße, was mache ich jetzt? Also ich will da dabei sein, das ist voll mein Ding.
Jawohl.
Und dann durch einen Kollegen, wo ich dachte so, ich kenne eine Person, die Jonas kennt. Das ist Rammstein. aber ich traue mich nicht zu fragen. Ich habe die Nummer, aber ich traue mich nicht zu fragen. Da war ich im Urlaub, im Skiurlaub. Dann gehe ich runter in den Frühstücksraum. Dann sitzt da auf einmal Till. Und ich so, oh nee, ich habe die letzten Tage auch so daran gedacht, ihn zu schreiben. Aber ich kann das nicht. Aber ein bisschen was getrunken und so. Und dann habe ich mich getraut. Also, ja, hier ist die E-Mail-Nummer. Ich schreib ihm ruhig und so. Und dann bin ich Jonas ein bisschen auf den Sack gegangen, aber er hat es nicht so empfunden, als würde ich ihm auf den Sack gehen. Und dann mit ihm so geschrieben, hey, was ist da los? Ja, Produktionsfirma gewechselt, Casting-Agent, bla bla bla. Und zieht sich noch ein bisschen, aber ich habe dich auf dem Schirm. Dann habe ich noch für ein paar andere Rollen vorgesprochen, weil sie dann nicht so erstmal schauen wollten, wo ich reinpasse. Und dann war so los, okay, die sind alle schon in Budapest beim Drehen und ich so, also es geht jetzt los und ich habe immer noch keine Antwort. Mhm. Und ich so, ey, das war's. Und dann, 2-3 Wochen später, you're in. Und ich so, nee. Wow. Also ich bin 5 Tage später, ich habe Tatort gerade in Dresden gedreht und ich so, ey, ich habe die Rolle. Ich fahre 4 Tage und dann 5 Tage nach Budapest und ich so, fuck yeah. Und dann bin ich dahin. Ja, und dann war ich so da drin.
Wow.
Ja, das war voll krass, so, weil, ja, ich meine, das war die ganze Szenerie so. Mhm. Ich habe halt alles, ich habe mir jede Limited Edition von Mayhem gehört, geholt, die Bücher, alles drum und dran. Ich bin da so eingetaucht, habe die Mucke jeden Tag gehört und mich mit jedem Charakter beschäftigt, weil man auch nicht wusste, wo man landen wird am Ende mit den Charakteren, wo man spielen soll. Und dann einfach dort zu sein, dann diese nachgebauten Studios und Apartments und so, es war alles so surreal. Ich dachte, ich erlebe diese 90er nochmal auf eine Art und Weise. Und dann so die ersten Kontakte so mit Attila, dem Sänger von Mayhem, der lebt ja in Budapest. Wir hatten Bergfest und dann kam er da an und ich so, oh Gott, die hassen uns doch bestimmt. Die hassen doch alles. Mayhem, die hassen doch einfach alles. Das kann sein. Ja, so klar, ist ja auch ein bisschen eine Image. So. Yeah. Und dann relativ schnell mit dem gut klargekommen und mit seinem Sohn, der ihn ja gespielt hat. Und dann war ich eigentlich mehr oder weniger, wenn ich frei hatte, war ich oft einfach mit Attila in Budapest unterwegs und so. Und so ging das dann los. Dann waren die Kirchenverbrennungen am Flughafen, da kam er hin und ich habe halt nicht gedreht und wir haben dann halt ein Bierchen getrunken und das Abfackeln der Kirche angeschaut und so. Dann hat er sich zu. Dann hat er uns, Rory und so und Jack und Emery hat er dann eingeladen zu sich ins Apartment. Ja. Über die Katakomben gewohnt hat in Budapest, hat uns so unten die Labyrinthe gezeigt. So die. Und dann, lustigerweise war am letzten Drehtag dann in Oslo, hat Mayhem das Album gespielt, in dem es auch in dem Film umgeht. Das erste Mal, glaube ich, live oder so. Und wir so, letzter Drehtag und jetzt gehen wir abends. Dann hat der Schlagzeuger geschrieben, Axel, so, ey, ihr seid in Oslo, kommt zum Konzert. Ich so, oh nein. Wir gehen jetzt zum Konzert. Okay, alle Tila ist ja nett, aber wir kennen die anderen nicht. Ja, das ist, wenn die uns Backstage abstechen. Und dann sind wir dann, und dann wurden wir da eingeladen. Dann sind wir nach dem Drehschluss, sind wir direkt hin aufs Konzert. Und wir so, das ist auch noch was für ein Zufall. Ich habe den Flyer noch aufgehoben, mit nach Hause genommen und so. Dann haben wir die alle kennengelernt. Das war echt super nett. So. Ja. Und jetzt, ich meine, die spielen jetzt einmal im Jahr in Berlin und dann tanzt sich da auch immer an, ja. Und auch wenn sie so privat da sind, sagen, hey, wir sind in der Stadt, lass treffen, lass abhängen. Und das hätte man sich nie vorstellen können. Ja. Aber das war auf jeden Fall ein Erlebnis, diese 2-3 Jahre, wo man da, bis dann auch der Film rauskam und dann irgendwie weltweit unterwegs war, so Sundance und so.
Die ganzen Festivals gespielt und Aklund ist ja ein brutal detailversessener, verfressener Typ schon und hat ja unglaublich geile Sachen auch gemacht. Also das ist, glaube ich, schon so ein Lifetime-Ding, oder?
Ja, weil, weißt du noch, ich bin nach Berlin gezogen. Mein Kumpel kam rum und meinte so, wir schauen heute Spun. Mhm. Und ich war schon damals, als Smack My Bitch Up rauskam, Prodigy. Ich so, boah, fuck, ist das geil, Alter. Das ist so richtig geil. Und dann meinte er so, wir schauen Spun an. Und ich so, oh, Spun habe ich schon mal gehört. Lass anschauen. Und da war so, ich sage so unintentional bucket list. Das ist eine Liste, die, wo ich mir gar nicht bewusst bin, ich hätte sie eigentlich aufschreiben sollen, dass ich das unbedingt machen will. Ne? So. Und dann so Jonas, ja, mit dem mal drehen, aber das ist ja so weit weg.
Ja, klar.
Und dann halt irgendwie 6-7 Jahre später so eine Anfrage zu bekommen, war einfach nur so, what the fuck? Ja. Und jetzt haben wir ja nochmal miteinander gedreht, letztes Jahr die Clark-Serie, wo er mich dann eingeladen hat und so. Und wir schreiben auch regelmäßig, also Happy Birthday, Happy New Year und so. Also irgendwie.
Geil.
Ja, jetzt ist es einfach nur so, ich weiß gar nicht, dass es mehr Jonas ist, sondern das ist halt ein Kumpel. Ne?
Geil. Du hast wirklich im Laufe der Jahre ein richtig gutes Händchen auch für Rollen bekommen irgendwie. Ich fand es auch super spannend, die Rolle von Till in Kings of Stones. Eine wirklich gute Serie, auch wieder eine mutige Serie. Gut, die Jungs und Mädels in Bildtonfabrik machen halt einfach auch gutes Zeugs. Die Arbeiten für Netflix sind sicherlich nochmal ganz andere Art von Arbeiten. Mhm. Oder geben die der Crew komplett freie Hand, weil die Serie ist schon echt abgefahren geworden und deine Rolle ist auch anders.
Ja, ich habe mich da auch ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich wurde dann, wenn es zu viel war, dann wurde man auch aufgefangen. Aber man hatte eigentlich relativ gut Freiheiten, weil es war auch viel Improvisation und die meinen halt so, ey, hau einfach raus. Und da es halt irgendwie keine Handbremse gab, dann haut man da halt einfach auf den Putz. So. Und dann denke ich mir, das habe ich nicht gerade gesagt. Oder? Nochmal bitte, das war richtig geil. So. Okay, nochmal. Und da hat sie auch, also ich kenne Bild- und Tonfabrik auch schon länger. Ich war damals noch so bei Rush und Böhmermann, so vor 11 Jahren und so. Stimmt, und ja. War immer so leicht mit dem in Kontakt und dann auf einmal diese Serie und ich habe mich da voll frei gefühlt. Mhm. So, ich meine, oft kommt irgendwie eine Redaktion, die, wo keiner Film studiert hat und die sagen dann immer so, nee, das ist too much, das geht nicht, der kann nicht weinen, das dürfen wir dem Publikum nicht zeigen, das ist zu viel Drama. Und das hast du halt da einfach nicht gehabt, ne? Denn das war einfach rau drauf. Ja. Man hat nichts zu verlieren. Und ich meine, ja, und das ist so... Deutschland passiert es ja eher selten, dass man dann so sagt, oh, fuck it.
Yeah.
No risk, no fun, alles raus. Und da ist man, da fühle ich mich schon sehr aufgehoben in dieser Produktionsfirma.
Ja. Wenn man machen kann, was man will.
Ja.
Im Gegensatz dazu stand dann letztes Jahr so eine Riesenproduktion, Magic Flute, ja. Glaube ich, eine Emmerich-Produktion, wenn ich täusche. Ist es, war eine Hollywood-Produktion oder eine europäische Produktion? Ich weiß nicht.
Also, es war, also Emmerich hat das co-produziert mit Centropolis, seine Produktionsfirma, die er lebt in L.A., aber war eine deutsche Produktion, also deutsch-international einfach, ne? Genau, und da haben wir in Bayern gedreht, in München also und in Salzburg.
CGI-Massaker.
Ja, voll. Ja. Also ich kam da und nicht so, richtig, kennt ihr noch Episode 1, 2 ja, Star Wars, wo alles grün war?
Ja.
So war das fast, aber nur, dass sie halt so diese Burg oder diesen Hof gebaut hatten und dann war so, die Königin kommt jetzt.
Welche Königin?
Königin der Nacht. Ich so, okay, da kommen einfach so Ventilatoren, du hörst den Sound der Ventilatoren, aber es geht erst nach 20 Sekunden, kommt erst der Wind. Und dann stehst du so da, Ventilatoren gehen los und du so, jetzt. Ah nee, doch nicht. 20 Sekunden später fliegt sie ja so die Haare weg und so. Aber war trotzdem, weil hat sehr viel Bock gemacht, die Produktion. Ja, der läuft jetzt, glaube ich, auch noch im Kino.
Ich denke ja. Und dann würde ich das wieder zurück zur Musik gehen wollen. Ja. Das Boot, vierte Staffel.
Ja.
Bist du gecastet?
Ja.
Spielst du mit?
Ja.
Geil.
Ja, kommt, ich glaube, im Herbst dieses Jahr. War auch lustig, weil ich hatte eine Anfrage bekommen für das Boot, während ich Lords of Chaos gedreht habe. Mhm. Ich war so in meinem Black-Metal-Loch, dass ich gar nicht den Kopf frei hatte, so, ey, kannst du bis übermorgen noch hier 5 Seiten lernen? Und ich so, ey, ich habe so lange schwarze Haare. Also, ich bin voll in dieser Drama im Loch, so, ich komme da nicht raus. Und dann musste ich es leider absagen. Mhm. Und aber jetzt Jahre später kamen sie wieder an und war ich beim Casting und dann hat es dann da geklappt und okay. Ja, jetzt haben wir da die 4. Staffel gedreht, kommt im Herbst raus und mal gucken, wie es weitergeht. Ja,
auf jeden Fall eine krasse Produktion,
auch international
extrem erfolgreich.
Also ich bin ja mit dem Originalboot mehr oder weniger aufgewachsen, also weil wir haben ja in Grünwald bei München gewohnt, in der Bavaria. Ja. Und wie oft ich da als 3-, 4-, 5-Jähriger rumgelaufen bin und auch die Geschichten noch kenne durch meinen Vater, wie die damals gedreht haben. Und jetzt irgendwie halt 40 Jahre später man...
Das ist schon richtig krass.
Ja,
das
auch
ist
schon, so
ich weiß auch noch, wie ich da auch in Bavaria 5 Stunden durch das Boot und das war für einen kleinen Jungen war das also unglaublich und auch beängstigend.
Also hier würde ich Platz an mir, hier wird die Phobie für Platz auf jeden Fall, ist hier ein guter Punkt, dass das da entwickelt wird, dass ich keinen Bock habe auf Enge. Aber es war dann so, ich weiß noch, dass ich in Prag dann reingelaufen bin zum Make-up-Test. Ich schaue so die Fotowand an, so Inspiration, dann hängt da mein Vater. Ich so.
Der verfolgt dich auch überall.
Ja, dann so, naja, irgendwann, ja klar, irgendwann kennst du die Leute, die mit ihm irgendwie vor 30 Jahren Filme gemacht haben oder Make-up oder so. Und da war lustig, da war da einer Produktionsleiter oder irgendwie sowas, der kam so an, ey Wilson, das bist doch du auf dem Bild und zeigt mir ein Foto mit Stirnband und roten Haaren. Mhm. Und der war halt damals beim ersten Teil Wilde Kerle, war der Line-Producer.
Ach, gut.
Und dann so 20 Jahre später drehe ich wieder in Prag und dann war dann auch sehr lustig. Ja.
Ist halt das Geil, wenn man so früh anfängt. Ich war vor kurzem mal wieder in Bavaria, so alle ein paar Jahre, je nachdem wie alt die Kinder gerade sind. Und da hat sich halt wirklich nichts verändert. Also du reitest immer noch auf Huchur, der ist mittlerweile ein bisschen angegraut. Ja. So. Das Boot ist immer noch da.
Dreadlocks zu sagen.
Ja, genau, Fuhr mittlerweile Dreadlocks. Immer noch Enemy Mine, geliebter Feind von Petersen. Irgendwie.
Ja, aber Enemy Mine gibt es nicht mehr.
Gibt es nicht mehr?
Nee, die haben da echt vor ein paar Jahren Wilde Kerle Bühne reingebaut.
Ja, stimmt, ja.
Und jetzt, als ich da beim Drehen rumgelaufen bin, da war, glaube ich, sowas von Sissi drin.
Ach so.
Da war aber noch eine Baustelle.
Okay.
Und dann dachte ich so, ja, schade.
Schade.
So, das war, ich weiß noch, als ich Universal Studios vor 13 Jahren in L.A. langgelaufen bin Und dann gab es The Mumie, The Riot. Mhm. Aber da war halt E.T. vorhin drin.
Oh. Das ist der Originale, wir haben ihn ausgestopft. Perfekt. Haben gerettet.
Ja, und dann, oder so, was jetzt der Sims Ride ist, so war dann damals Back to the Future. Ja. Und dann denkst du, ach Mann.
Schade, manche Dinge sind schade, gell?
Ja.
Da brauchen wir auch keine Bully World neben
dran. Nee, und ich meine, das ist ja jetzt auch so, mein E.T. und Back to the Future ist auch echt zeitlos.
Ja, voll, ne? Darfst du nicht wegmachen.
Also das kannst du heute anschauen und du bist trotzdem drin. Ja. Das ist jetzt nicht so,
das ist ein Meisterwerk,
in der Zeit hängen geblieben oder so, ne? Ja.
Vielleicht wirklich Film, Musikbogen spannend. Bist, glaube ich, ein großer Fan von dem Werk von David Lynch auch.
Ja.
Und die Atmosphäre von den Lynch-Filmen und die Atmosphäre der Soundtracks vom Lynch finde ich in deiner Musik wieder.
Ja, echt? Ja, ach, ja, geil. Ja. Also da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber ich würde natürlich unterbewusst auch ein bisschen Sinn machen. Ja. Aber ich habe auch Twin Peaks Soundtrack und so auf Vinyl und so. Schaut aus wie ein Milchkaffee. Das ist mit Absicht. Ja, was sage ich?
Cooper's Kaffee. Coffee.
Ja, genau. Und dann ist so leicht milchig, so ein Milchfaden drin. So, ist voll geil. Ja, nee, höre ich voll oft. Und Lynch-Fan auch echt. Ging relativ früh los, weil mein Vater gemeint hat, Twin Peaks anschauen, weil ich war ja mehr oder weniger so eine der ersten Serien, die so ein Thriller-mäßig, aber so ein, so kompakt war, ne? So einen roten Faden hatte. So. Das ging so mehr oder weniger damals, dann war das, ging das dann so los. Ja. Ne? Das fand ich super geil und ich schaue es ja heute auch noch.
Kannst du auch heute noch anschauen.
Ja.
Wie stehst du zur zweiten oder zur dritten Staffel dann, diese Neuauflage
von Bayern? Ja, da gab es ja auch noch den Film.
Den Film gab es noch, Laura Palmer, genau. Und dann gab es ja vor 5 oder 6 Jahren noch.
Ach mal so, die neue. Das habe ich angeschaut. Ja, ich muss sagen, ich habe schon wieder so leicht vergessen
ich fast. Ich habe es nicht kapiert.
Ja, man hat es halt probiert, ne?
Genau.
Aber ich bin dann lieber eher beim Original. Ja. Ich fand halt nur cool, dass halt irgendwie Trent Reznor dann in einer Folge da gespielt hat mit seiner Frau so und ein paar andere Musiker. Aber es war halt dann jede Folge, dann hat, glaube ich, immer eine Band am Ende gespielt.
Ich hab's überhaupt nicht mehr irgendwann verstanden. Ich wusste, ich mochte die Traumsequenzen bei Twin Peaks in den ersten 2 Staffeln mega.
Ja.
In der 3. Staffel habe ich es einfach nicht mehr zusammengebracht. Ja. Als dann Cooper irgendwie diese Treppe hochläuft und dann im All irgendwie steht und ich denke zu lachen. Ich so, okay, so viel Drogen kann ich gar nicht nehmen, dass ich verstehe. Ja, Trent Reznor ist, glaube ich, auch so nochmal ein guter Hint auf deine Musik auf eine Art und Weise. Und wenn man vom Komponisten spricht, Angelo Badalamenti, der die Soundtracks gemacht hat.
Mhm.
Und du hast auch vorher erwähnt, jetzt macht das Ganze auch Sinn, dass du auch viel Klassik gehört hast im Hintergrund, weil die Songstrukturen dann doch manchmal sehr klassisch anmuten, die du dann schreibst. Schreibst du die Songs komplett selber?
Also die Texte, ja. Mhm. Und das ist immer lustig. Ich schreibe die Songtexte, wenn ich zum Dreh fahre, wenn ich im Zug sitze, schreibe ich die Texte, weil erstmal ist das Internet immer scheiße.
Ja, stimmt.
Und zweitens, dich kann keiner anrufen, weil Empfangkacke. Und dann bist du halt wirklich in einem Tunnel so.
Ja.
Und ich habe keinen anderen Ort, wo ich sagen kann, also selbst zu Hause, so, ich setze mich jetzt an Songtext. Also es ist irgendwie, denkt man, draußen ist was los, gleich klingelt das Handy oder so. Und im Zug,
es ist
einfach fucking Ruhe. Ich trinke meinen Weizen
und
tauche in meine Welt dann so ein. Ja. Und oft ist es so, dass ich halt immer, wenn ich unterwegs bin, fallen mir so 1-2 Sätze rein, dann trage ich die ein. Und dann hin und wieder ist es einfach so Puzzleteile zusammensetzen, dass halt irgendwie der Song dann Sinn macht. Aber ich benutze dann verschiedene Sätze, Lyrics, die ich geschrieben habe und setze die dann so zusammen.
Mhm.
So mache ich das eigentlich meistens. Und ich spiele ja nur Schlagzeug eigentlich. Deswegen bin ich sehr auf Schlagzeug natürlich auch. Ja. Und ich bin dann eher so Dirigent, also Direktor. Also ich habe einen Produzent natürlich, der hilft mir da einen Song kompakt.
Habt ihr immer denselben Producer oder du meinst
gerade auch
elektronische
Leute? Ja, also oft ist es so, ich frage einen Kumpel, dessen Sound ich geil finde, oder auch Leonard bei mir in der Band und sage, ey, ich komme rum, macht 2 Stunden, macht er seine Modular-Synthesizer an und ich so, ey, komm, den stecken wir mal rein, da drehen wir noch ein bisschen rum und so. Und dann haben wir, sag ich mal, einen Elektro-Techno-Track. Da fehlt natürlich alles noch. Den bringe ich dann zu meinem Produzenten und wir schneiden dann einen Song raus, wo dann die Band dann drüber spielt sozusagen. Yeah. Und so entsteht es dann. Also der Basic-Track, das Grundgerüst ist dann meistens aus dem Modular-Synthesizer oder so. Und dann,
krass, das ist also spannend.
Ja.
Das ist Wahnsinn. Die Mischung kenne ich tatsächlich, also gibt es sicherlich auch schon, aber mir ist sie nicht wirklich bekannt. Also vor allem die Herangehensweise, dass du mit der Maschine anfängst und die erstmal blubbern lässt.
Ja.
Und dann daraus wieder Struktur, finde ich echt eine geile Herangehensweise.
Ja, das Ganze ging halt so, dass ich halt, wie ihr gemerkt habt, bin ich halt mit diesem Rock'n'Roll aufgewachsen. Ja, ja. Aber ich bin nach Berlin halt dann gezogen und dann ins elektronische Techno-Szene rein und so.
Ja.
Und ich hatte immer schon, klar, man sagt ja immer so, ich habe Bock, was anderes zu machen.
Ja.
Ich dachte so, naja, okay, aber Elektro-Rock und das oder Techno und das zu vermischen, so wie es halt auch, wie ich selber erlebt habe, irgendwie, war mir dann auch, war so meine Motivation. So, ich habe so viele Tracks, wo ich dachte, man, da kann jetzt aber nochmal ein richtig Live-Schlagzeug mal reinbrettern oder so. Oder da fehlt mal Gesang oder so. Ja, okay, dann kratzt man sich die Leute zusammen, lässt sich aber auch Zeit, Entschuldigung, und dann mal gucken, was
bei rauskommt. Wann hast du mit Drum angefangen?
Ich glaube, ich habe mit 5 mein erstes Schlagzeug.
Ach, echt so früh schon?
Ja.
Und dann richtig Unterricht oder Learning
by Doing? Ja, doch, dann später Unterricht auch. Also mein erstes Schlagzeug war von Kurt Kress.
Ach komm.
Ja.
Das sagt mir jetzt nichts.
Weil er hat Kurt Kress ist ein Schlagzeuger-Legende. Der hat mit glaube ich, auch bei Doldinger gespielt und so. Und der hat auch bei meinem Vater bei seiner ersten Platte gespielt. Mhm. Und der hatte einen guten Kontakt zu Drummers Focus, hieß die Schlagzeugschule in München.
Ja, da war krass, ich dann.
Ja.
Ach so, ich habe dich jetzt gerade wieder im Kopf. Ich pendel immer zwischen München und Berlin.
Ja, ja, genau.
Drummers Focus war München. Ja, ja, klar. Das weiß ich auch noch. Ach krass, Alter.
Ja,
krass.
Da war ich dann jahrelang. Aber ich, ja, also eigentlich ist es nur so, ich setze mich hin und lasse alles raus und spiele einfach zu Songs.
Ja.
Und ich weiß so, ich bin jetzt nicht der Schlagzeuger, wo ich, also es gibt immer einen, der besser ist und dann nehme ich lieber den besseren.
Damit muss man sich im Leben abfinden und das ist auch okay.
Naja,
jeder hat seinen Stil. Nee, ich dachte auch immer so, der Mann, dieser andere ist viel geiler und so, aber braucht man das, brauche ich das? Weißt du, so, das ist so, mach doch einfach was Geiles damit.
Nee, für mich einfach so, mal irgendwie was rauslassen und so, ich setze mich zwischendrin auch mal an Gitarre, aber Schlag ist einfach so mehr Action. Und
wie oft spielst du die Woche? Was
willst du ich habe hab seit Jahren kein Schlagzeug mehr gehabt. Ich hatte ein E-Schlagzeug, das habe ich komplett zertrümmert. Und jetzt, also eigentlich bin ich gerade an dem Ziel dran, mir ein neues zu besorgen, weil ein echtes Schlagzeug in der Wohnung macht natürlich gar keinen Sinn.
Okay.
Aber wir haben jetzt einen Proberaum natürlich, wo ich mich hin und
Habt
wieder
mal hinsetze.
Habt ihr
einen fixen als Band sozusagen?
Ja, ja, da wo ich mich mal hin und wieder hinsetze, aber dann denke ich so, oh, gleich kommt Matthias rein. Ich höre lieber auf zu spielen.
So. Ja,
oder dann setzt sich der Gitarrist ran oder der Bassist und ich denke so, ich glaube, die sind alle besser. Ich lasse es
also
lieber,
wenn man
so,
länger
weißt du?
Nicht spielt, deswegen frage ich oder nicht übt, das, also man kriegt das bestimmt schnell wieder hin. Aber man ist dann schon auch mal raus.
Die trommeln halt so schon überall rum, ne? Also, das ist so das Einzige, was gerade noch hängen geblieben ist. Aber ich bin dran, auf jeden Fall mir ein neues Schlagzeug zu besorgen. Ich hoffe, ich krieg's dieses Jahr hin.
Ja.
Weil der Platz ist auf jeden Fall da und fehlt mir auch. Ich spiele halt immer zum. Also es gibt so viel Musik, wo man jetzt wieder dazu spielen kann. Und ich habe halt jetzt, keine Ahnung, das ist echt 5, 6 Jahre her.
Mhm.
Ja, die hatten alle nur noch einen Wackelkontakt. Das ist mein altes Schlagzeug.
Ja,
so,
und ein neues Ding.
Ja, eben auf jeden Fall. Und deswegen ist es so eigentlich so mein Ziel, seit 3/4 Jahren mir da wieder was zuzulegen.
Ja.
Weil ich merke so, das ist wie so ein Kochtopf, der brodelt und dann der Deckel fliegt bald an die Decke. So wie es auch mit der Band war. So, ey, es muss jetzt vorangehen, es muss jetzt vorangehen. Ich gehe so oft auf Konzerte und ich so, ey, Mann, ich kann nicht mehr. Ich bin kurz vorm Explodieren. Ich muss jetzt auch auf die Bühne. Wir müssen jetzt das voranbringen. Und so langsam kommt so die Erlösung.
Aber ihr habt schon live gespielt.
Ja.
Naja. Und das ist aber jetzt ein Stückchen her, oder?
Nee, wir haben. Letztes Jahr haben wir eine kleine Release-Show zur ersten Single gemacht im Hole.
Ja, schön.
44. Und dann haben wir auf dem Feel Festival gespielt.
Ach, cool.
Und dann haben wir auf dem Stadt ohne Meer von den OK-Kid-Jungs gespielt.
Ja.
Ja. Und jetzt am 2.3. spielen wir im Rocket Sage, also im KitKat. Machen wir für unsere EP, die am 3.3. rauskommt, spielen wir dann eine kleine Release-Show am 2.3.
Okay. Also EP ist jetzt das nächste Platte.
Ja, genau.
Denkt ihr auch an ein Album schon? Oder ist jetzt erstmal so ein bisschen checken, wo es lang geht,
also,
wie es ankommt? Oder?
Ich meine, wir haben ja auch, da sind Songs drauf, nicht drauf, die auch schon jahrelang da liegen.
Yeah.
Also und das ist halt so die Frage. Ich meine, so ich unterhalte mich auch natürlich mit anderen Musikern wie Luca von Die Selektion und so. Und dann ist so, mein Album ist halt schon geil, weil du ja, also ich bin so einer, wenn ich ein Album machen würde, dann will ich, dass jedes Single ein ähnliches Artwork hat, wenn man Musikvideos macht, dass das auch alles zusammenpasst, so dass ein ganzes Paket ist und nicht irgendwie keine Ahnung, im Hip-Hop ist es so, ja, hier ist ein funky Beat und dann und jetzt hau ich mal richtig rein mit Elektros, Drum and Bass Beat und ich finde, dass da schon irgendwie so ein roter Faden sein sollte, wenn man ein Album macht und ich denke mal, ja, also klar, ich hätte voll Bock auf ein Album, aber ich denke mir auch so, man könnte ja vielleicht auch eine EP machen, dann macht man eine zweite EP, dann macht man ein Album mehr oder weniger mit 5 neuen Songs, aber mit den anderen 10 auch drauf, ja, ja, so. Voll. Und dann wie so eine Compilation mehr oder weniger. Ich meine, also, das, was halt gang und gäbe, ist, dass halt jeder irgendwie den Song alle paar Wochen rausbringt mittlerweile. Ja. Aber dann ist es immer so, auch teils, es gibt kein Album, sondern es ist dann immer alles so einzeln und nicht, der Song geht ja nicht dadurch verloren, aber ich finde, dieses Paket geht irgendwie dann verloren und das ist so, wenn man, man weiß da noch nicht so, wo es hingehen soll, weil es verändert sich auch immer schnell alles. Und ich bin natürlich eher so, der Typ sagt, okay, ich hätte Bock auf eigentlich ein Album. Mhm. Und dann ist natürlich Promo größer, dann macht auch Sinn, eine richtige Tour zu spielen. Mhm. Bei einer EP weiß man jetzt noch nicht so, kann man jetzt schon eine Tour spielen, ne? So. Ja. Und ja, deswegen mal schauen. Also
ich Songs denke, sind da. Ich denke, könnte halt ein Album auch irgendwie, da das schon so auch Storytelling.
Ja, ist, klar.
Fände ich es auch. Also ich, so wie du es auch sagst, ich finde das, das Album erlaubt einen halt irgendwie einen größeren Bogen zu spannen.
Ja.
In Darstellung, in Art, in Design. Das ist schon einfach, ist was Schönes. Und
voll. Und auch Musikvideos, so man, also sag ich mal, klassisch jetzt eine Band performt, Musikvideo vorbei, ist ja auch nicht mehr so das, also die Leute schauen sich das ja mehr oder weniger fast nicht wirklich an, aber zum Glück bin ich auch noch im Film tätig, dann denke ich so, man, wenn man, sag ich mal, 3 Videos macht für ein Album und eine geile Geschichte erzählt, dass das auch alles zusammenpasst, sag ich mal, wenn man es jetzt ganz krass macht, dann baut man am Ende eines Songs im Musikvideo noch einen Cliffhanger ein, wo es dann auch so anspornt, weiterschauen zu wollen. Ich glaube, das sind so auch die Dinge, mit denen man arbeiten müsste, dass die Leute auch auf ein Musikvideo schauen, dass halt so eine Art wie ein Kurzfilm ist oder so, ne?
Ja, das Geile bei dir ist, du hast ja die Kontakte, wo du jetzt auch weißt, irgendwie, also das war so in meiner Welt war es immer schwierig, den richtigen zu finden, weil wir die Filmleute nicht kennen.
Ja.
Und dann machst du was aus und der dreht und sieht anders aus. Aber du weißt ja schon ungefähr, wahrscheinlich würdest du sagen, okay, ich will den und den Look, das würde ich mit dem machen, weil den kenne ich, der kann sowas, das ist ja bei dir dann, der kann man ja voll abspielen.
Ja, und ich meine, mein Kopf rattert ja auch, was die Idee für Musikvideos betrifft. So. Ja. Also das nächste Musikvideo, was wir jetzt hoffentlich in 2 Wochen drehen, da mache ich dann auch Regie, weil ich einfach auch die Kontrolle dann habe. Also weil erstmal so Kameramann und so sagen, ja, das ist richtig geil, das machen wir. Und dann denke ich mir so, warum soll ich das jetzt abgeben?
Ja.
Dann, ich habe da noch kreative Freiheit, weil da ist jetzt, wie gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, kein Redakteur, wie es beim Film ist, und sagt so, nee.
Das geht so nicht. Das machen wir anders.
Blut? Nee.
Das schalten die ab nach 2 Minuten. Die gesamte Band ist ja auch wirklich vom Gesamtlook her was Einzigartiges. Du gibst dir ja wahnsinnig viel Mühe und hast da wahnsinnig viel Gedankengut, was vorher erwähnt. Du bist dann in deiner Zauberkugel drin, in der du dich dann quasi als Black Rainbow ein Stück weit verwandelst.
Ja.
Ist es dann auf der Bühne, ist es dann wirklich auch eine Kunstfigur, wenn du auf der Bühne bist, à la David Bowie, oder ist es ein geschminkter Wilson?
Ja, also lustigerweise, ich fühle mich wohler auf der Bühne, wenn ich Make-up trage. Ich bin trotzdem irgendwo ich, aber ich bin gelassener und tobe mich mehr aus. Und ich weiß noch, als wir die ersten Male gespielt haben, ohne Make-up, so, dann stand ich halt einfach da und habe die Augen nur zu. So, und dadurch habe ich aber mehr viel mehr Bewegung drin und mache auch eher andere Sachen und ist eher dann, ist zwar dann mehr Performance, aber gleichzeitig auch so, sag ich mal, eine Maske, die, also als würde ich sagen, so fast, als würde man halt einen Joint geraucht haben, man ist entspannter, so, ne? Also ich fühle mich halt dadurch einfach wohler. Und es war immer so, das Ganze kam dadurch, dass ich so gemeint habe, ich möchte nicht in meinen Musikvideos mitspielen und so, weil ich ja als Schauspieler in vielen anderen Musikvideos schon mitspiele und das möchte ich ja beibehalten. Und dann meinte der Produzent, ja, aber Wilson, du musst unbedingt deine Fresse da reinhalten. Ich so, na gut, ja, aber irgendwie, und wie fühle ich mich wohler auf der Bühne? Ja. Und dann kam das ganze so Ding, weil ich früher viele Fotos gemacht habe mit Make-up schon. Und dann dachte ich so, naja, wenn ich jetzt Make-up trage, dann trenne ich mich aber auch so ein bisschen, kapsel ich mich ein bisschen von dem Schauspielersein ab, ja, weil dann auch irgendwie man sieht, dass es eine mehr oder weniger eine klare Trennung ist. Mhm. Wenn ich jetzt als Wilson auf der Bühne stehe, dann ist es, sag ich mal, vielleicht eher der Schauspieler, der jetzt auf der Bühne steht, bin ich zwar so oder so, aber mit Make-up hat es nochmal was Theatralisches.
Das ist eine schöne Beschreibung, ich verstehe das tatsächlich, weil es ja auch immer nicht ganz, also es wird vielen Schauspielern, die eine ehrliche musikalische Ambition haben, denen wird es sehr schwer gemacht,
ja,
weil es dann jetzt macht er das auch noch, so, und die Musiker kann der uns nicht unseren Bereich lassen und so. Ja. Nee, wirklich, da wird schon gehatet.
Krass.
Und ich meine, deswegen schön die Frage anfangs auch irgendwie, was war zuerst so irgendwie, und war bei dir halt immer alles parallel, deswegen total gerechtfertigt und voll schön, dass du dann Künste und Einflüsse verbinden
kannst. Ja, eben, so. Also
es hat ja einen absoluten Mehrwert, aber
es ist brutal, wie man bei dir so das Aufwachsen nachlesen kann. Also du hast vorher erzählt, du hast Vinyls gehabt zu Hause, also da kommt auch dieses Album-Fan-Ding her. Ich bin auch überhaupt kein Single-Hörer. Ich denke immer, eine Single ist eine Facette, das kann ein Glücksschuss sein. Ich bin immer Album-Hörer und ich bin immer Album in die Hand nehmen, Credits lesen, Lyrics vielleicht noch rauslesen, weil das macht mir Spaß. Es ist wie im Buch. Ich lese im Buch auch nicht nur ein Kapitel, weil es gerade das spannendste, das sexyste Kapitel ist, sondern ich will auch die langweiligen haben, damit die spannend sind. So. Du hast erzählt von Bands wie Pink Floyd, Darkness, da kommt ja auch dieses Verkleiden, dieses ich bin anders auf der Bühne her. Also man merkt schon, dass da ganz, ganz viel an der Erziehung, ist vielleicht falsch, aber an dem Aufwachsen kommt, was du so sehen konntest. Ja. Das finde ich unglaublich spannend. Wir hatten das gerade vorher erwähnt, bei Fotos warst du früher auch viel geschminkt oder bist geschminkt gewesen. Ich habe ein Foto gefunden vom Oliver Rath, ein guter alter Freund von mir.
Mit dem ging es los.
Ja, Standesamt Berlin habe ich gefunden, irgendwie ein ganz tolles Bild.
Mit was war denn das nochmal?
Das war, Bild? War da zu zweit irgendwie mit...
Ja,
also wirklich ein schönes Bild, und gibt viele Bilder mit Olli Rath, wo du sehr extrem geschminkt bist auch und so weiter. Mit ihm ging es los damals?
Ja, das war so, ach komm, trag Make-up und so und dann, ich so, ja klar, also warum nicht? Ich meine, ich habe die Lippen für Lippenstift, so, warum nicht? Und also dachte ich so, okay, aber so wenn ein Typ jetzt mal mit einer Company arbeitet, die Lippenstift machen und man deswegen, ich kenne auch so damals die Bands so wie Arctic Monkeys oder so, die haben dann mit Burberry eine Promo gemacht, so, und waren auf den Fotos drauf, dann dachte ich so, ach, ich kann das doch vielleicht auch mit Lippenstift machen, wenn ich eine Platte rausbringe. So, also so richtig jung und noch rumgesponnen. Aber es war so, ja, ich dachte so, ey, naja, vielleicht auch ein bisschen was Provokatives einfach so, weil ich bin, also viele denken, ich wäre schwul, bin ich leider nicht, dann muss ich einige Leute enttäuschen, aber ich spiele total gerne einfach, warum, also ich meine, mein Vater spielt bei Hairspray mit, geht als Frau auf die Bühne, ist einfach so, warum nicht, also ich, vor allem bin ich ja auch einer, der sich dafür voll einsetzt und deswegen ist auch Black Rainbow, wir sind eigentlich alle ein Regenbogen innerlich, so vom Herzen her. Und diesen Gedanken auf der Bühne zu haben, auf der Bühne zu stehen, ob man, dass man nicht genau weiß, ob Mann oder Frau, aber jetzt kein Drag ist, sondern einfach so, fuck it, so all in. Ich wusste so, und auch halt auch sozusagen das Ganze zu fördern, zu sagen, so, alles sind Menschen und für die stelle ich mich auch gerade so, ne?
Und da war Olli Rath echt stark drin, diese Gender Fluid, bevor es modern war, irgendwie schon zu machen.
Ja, und dann halt auch, keine Ahnung, so Frauenkleider angezogen bekommen und dann ich so, schaut schon ganz geil aus. So, also das ist lustig verliebt. So. Und man, das ist jetzt auch auf der Bühne, mein Bühnenoutfit ist auch von einer Designerin, die Frauenklamotten mehr oder weniger macht und arbeite auch mit verschiedenen Künstlern jetzt zusammen, die halt geile Designer sind. Und ich so, da gehe ich jetzt, das ziehe ich mir jetzt an, diesen Latex-Kram. So, weil es halt irgendwie auch Bock macht. Und ich bin auch immer so, ich liebe Theater, aber ich kann mich jetzt nicht für ein paar Jahre an derselben Bühne sehen. Also, und wenn du eine Show spielst mit einer Band, dann wechselst du ja fast täglich die Bühne. Aber spielst irgendwie immer noch das Ähnliche. Gleichzeitig aber auch noch ehrlich, weil ich ja auch ich selbst bin auf der Bühne. Und deswegen macht das so Bock, also das Ganze, und motiviert halt krass irgendwie.
Will ich unbedingt live sehen.
Ja, kommt rum am 2.
Will ich wirklich unbedingt live sehen.
Ja.
Auf jeden Fall. Habt ihr dieses Jahr auch schon Festivals im Blick?
Dieses Jahr weiß ich noch nicht, aber ich denke, das kommt dann langsam ins Rollen, wenn halt der Release so bald losgeht.
Es sind auch gerade alle extrem spät im Booking dran, habe ich das Gefühl. So, es ist wahnsinnig.
Ja, ich meine, es sind in den letzten 1,5 Jahren eh so krass. Also die ganzen Bands, die während Corona eine Platte rausbringen wollten, haben natürlich während Corona eine neue Platte gemacht. Und die schießen jetzt auch noch nach. Die ganzen Touren und so, ist halt so, das dauert, glaube ich, auf jeden Fall noch mindestens ein Jahr, bis alles mal wieder ein bisschen freier ist, so was Tourtermine und etc. betrifft, ne? Weil so viele haben halt seit Jahren also eine Tour geplant. Und dann machen sie die Tour. Dann eigentlich bringen sie so wie Jager Boys, die haben, glaube ich, Anfang letzten Jahres oder vorletztes Jahr eine Platte rausgebracht. Und dann haben sie letztes Jahr die Tour gemacht, im April oder so. Und dann haben sie gesagt, ja, wir kommen im Dezember wieder, weil wir bringen ja in 2 Monaten eine neue Platte raus. So, und so ist es halt mit einigen Bands. Und da ist so viel ausgebucht und gleichzeitig die Festivals. Wir sagen, ja, naja, wir müssen ja jetzt mal, es geht ja wieder los. Wir müssen mal in die Pette kommen. Ja, ne? Ja.
Jetzt wissen sie, dass es dieses Jahr stattfindet, auf jeden Fall.
Ja, ja, Gas geben, ja, definitiv. Aber ich habe auf jeden Fall hart Bock auf ein paar coole Gigs. Ja.
Vor allem, ich glaube, das ist viel Festival, das ist ein super schönes Festival.
Ja, es ist ein Bombenfestival.
Ja.
War ich zwar leider noch nie, aber möchte ich unbedingt mal hin. Das ist echt.
Sag mal kurz, Eigeninteresse, die Kantine, wie kamst du dazu? Wie bist du auf die Idee gekommen?
Also, ich hatte gar keine Idee dazu. Weil
der Andi ist da mit drin, mit dir?
Ja, genau. Ja. Und der hat jetzt ein paar Monate macht er Restaurantleitung, aber es war so ein bester Kumpel, der nach München gezogen ist und wieder zurückkam während Corona, meinte so, ich mache einen Laden auf. In Berlin mit dir. Und ich so, du, das war jetzt nie auf meinem Zettel, dass ich Gastronom werde.
Das würde die Hidden Black, die Hidden.
Ja, ja, voll. Und ich so, aber ich habe keine Ahnung. Also, ja, wir holen noch jemanden dazu, der sich da auch noch auskennt, weil mein Kumpel kommt aus der Gastro. Ich so, ey, was? Also was soll, ja gut, dann so über die, jetzt haben wir das seit knapp über einem Jahr, haben es dann auch jetzt Kante genannt, hier im Schlesi. Und dann merke ich so, naja, ich dachte, eigentlich kenne ich mich immer vor der Theke nur aus und was man bestellen soll. Aber auch so, über die Jahre hier in Berlin kennt man auch die Leute hinter der Theke und kriegt so ein bisschen mit, wie so die Strukturen sind im Laden. Ja. Und natürlich kennt man auch gute also meistens sind eigentlich alle Restaurants sehr gut in Berlin. Ja. Kann man echt nicht meckern. Und dann kommen so auch, keine Ahnung, man hat halt immer doch früh mal Ideen gehabt, so, ah, was fehlt, was könnte man da mal gebrauchen in Berlin und so. Und so kam das dann irgendwie, alte Ideen hochgekratzt, die mal irgendwie im Kopf waren. Und so fügt man jetzt gerade alles wieder zusammen und dann natürlich irgendwie einen Ort zu haben, weil irgendwie sind alle ein bisschen blind rumgelaufen in Berlin in den letzten 2-3 Jahren und alle wussten nicht so, wo treffen wir uns, was machen wir mal. Und da war mir eigentlich wichtig, so wie man eigentlich auch Berlin kannte, so, ich weiß, ich gehe Freitag in diesen Laden hin und ich muss eigentlich niemand anrufen. Ich weiß, alle da sind auf jeden Fall Leute da.
Das
ist
so eine schöne Idee.
Ja, und hat auch, wie soll ich sagen, also egal ob Künstler oder Filmemacher oder wie auch immer, weil in Berlin macht es ja aus, dass alle Leute gemischt zusammenkommen und das ist scheißegal, aus welchem Bereich jemand kommt. Und das finde ich das Schöne an Berlin, dass man machen kann, was man will und trotzdem sind irgendwie alle auf Augenhöhe und da halt so einen Ort zu schaffen, ist ganz schön interessant. Also es macht halt auch Bock, da cool Veranstaltungen zu machen, wo die Leute dann sagen so.
Ihr seid ein Restaurant, eine Bar.
Eine Cocktailbar nebenan und unten ist ein Eventbereich, den man sich mieten kann und so, wo wir auch hin und wieder was hosten.
Das ist alles zusammen, ihr macht das als Team.
Genau.
Das ist nicht, du bist für Bar oder
der Restaurant. Ich kümmere mich nicht um Barablauf und so. Ich stehe auch, also klar würde ich, also wenn jetzt ein Geburtstag ist und wir haben das Restaurant vermietet, dann zapfe ich mal Bier ab, aber ich möchte jetzt nicht, dass die Leute da wirklich wissen, so, ich stehe jetzt hinter der Theke und das ist mein Laden oder so. Also darauf habe ich überhaupt keinen Bock, deswegen halte ich mich, was das betrifft, eher so im Hintergrund, aber alles, was Kreativität betrifft, DJ-Bookings und so und auch die Kunst, die da hängt und so, das so um den ganzen Kram kümmere ich mich und auch Ideen natürlich für Essen oder für machen sonntags hin und wieder machen wir so Special Events, wo eine andere Küche kommt und dann kocht.
Ach cool.
Und so und so Sachen wie 1. Mai. Ja. Natürlich bei mir auf dem Zettel und so. Also dann kann man sich gut aus dem Fenster raushängen und das ist toll, dass man dann so eine Möglichkeit hat.
So, wann hast du Freizeit?
Naja, zwischendrin halt.
Nee, ja. Also wirklich, also Musikprojekt, so viele Movie-Sachen und noch ein Laden.
Ja, also ich meine, das Schöne ist so, man hat immer ein bisschen was zu tun. Es ist jetzt nicht so, wo ich sage so, oh nee, ey, also ich mache dann hier eine Stunde, kümmere ich mich um den Kram, was Film betrifft oder Serien oder ein Casting, da bereite ich mich natürlich, mache ich das Ding durch, bis es abgehakt ist und dann kümmere ich mich um das nächste Ding. Zwischendrin sind halt so Sachen, ey, kannst du mal dich ums Booking kümmern, Flyer, dann rufe ich da an, check mit dem Flyer, aber ich habe dann auch immer auch Luft halt dazwischen, so dass man mal so sagen kann, okay, jetzt chill ich kurz und dann, keine Ahnung, eine Stunde später ist wieder was, dann kümmert man sich halt drum. Ja. Also es ist gut überschaublich alles und jetzt nicht, ich fühle mich nicht gestresst. Also manche Leute würden vielleicht gestresst sein, aber da ich auch schon naturentspannt bin, bin ich da so, okay, kein Problem. Also ich, ja, aber hier, das ist, die Hütte brennt nicht so, ja. Alles gut, haben wir unter Kontrolle. Und ich bin dann auch so eher so der Dämpfer, so was alles dann betrifft. Ne? Also egal, ob jetzt Musik, Film oder auch der Laden.
Du machst einen sehr gesettelten, easy Eindruck auf jeden Fall.
Ja, dann meistens sage ich, ich bin dann auch immer das Herz, das so, wenn es ist, dann kannst du zu mir kommen. Oh. Ja, und bin dann eher dafür da auch und so. Ja, und wenn Leute gestresst sind, dann kommen sie lieber zu mir, weil ich dann so sage, hey, entspann dich mal. Trink mal ein gezapftes. So, weißt du, so, ja. Aber ich freue mich auch, wenn so, ich meine, ich bin jetzt, ich sag mal so, ich freue mich, wenn ich dann wieder auch drehe, aber dann ist man halt sehr eingespannt, sag ich mal. Wenn ich dann 7 Uhr morgens aufstehe bis 18 Uhr abends, dann lieb's meistens auch nicht in Berlin zu drehen, weil ich komme nach Hause, dann hätte ich jetzt noch Post oder dann die E-Mails vom ganzen Tag zu beantworten und ich bin lieber in meiner Drehblase.
Da musst du in eine andere Welt abtauchen.
Ja, und wenn ich dann so 4-6 Wochen drehe oder 2 Monate, dann kapsel ich mich nicht ab, aber ich bin dann lebe in dieser Blase und kümmere mich natürlich um die wichtigen Sachen. Aber dann bin ich da aber auch drauf fokussiert. Und jetzt ist gerade Fokus Musik, weil Release und so vor der Tür steht. Aber es kann auch morgen Castle reinkommen und die sagen, wir wollen in 3-4 Wochen drehen. Dann musst du es natürlich, musst du es halt koordinieren. Aber Vorteil ist jetzt, dass, was die Musik betrifft, oder die Bar meistens am Wochenende ist und drehen unter der Woche.
Ah, okay, perfekt. So,
ja, aber das kann natürlich, wenn du sagst, okay, Festival-Season, ich drehe jetzt 5 Tage unter der Woche und dann muss ich und keine Bandproben mehr und ich muss Freitag oder Samstag auf dem Festival spielen, komme Sonntag wieder zurück und dann wieder Text lernen. Das kann natürlich anstrengend werden, aber wenn du dann so ein Loop bist,
dann geht es
eigentlich. Für eine Weile auch. Aber wenn du jetzt nur Abwechslung hast, dann ist natürlich super stressig, aber wenn du dann so ein Loop hast, dann geht es eigentlich ganz gut klar.
Auch noch Gastronom, jetzt hast du wirklich ein Leben, wo man, glaube ich, aufpassen muss, nicht kaputt zu gehen. Also viele mit der Historie, mit dem Leben der letzten 10, 15 Jahren, das sind ja auch viele leider auf der Strecke geblieben. Wie hast du das geschafft, da gesund zu bleiben? Also du wirkst wahnsinnig aufgeräumt. Ich habe jetzt erwartet, dass du ein bisschen unaufgeräumt bist, weil wir haben uns auch 2-3 Mal irgendwie
deswegen einige, die mich dann kennenlernen, dann schaut es wieder anders aus. Ja. Ich war einfach nie so der Mensch. Also ich habe, wie gesagt, auch mit dem Ding, wo ich gesagt habe, so Hollywood, Schauspieler oder wie auch immer in jungen Jahren, ich habe nie gesagt, so ich hau auf die Kacke und lass alles raus. Also mir sagen auch so Leute, ja, wenn wir noch auf eine After-Hour gegangen sind, morgens um 4, 5, bist du immer nach Hause, habe ich auch gemacht.
Ja, und dann?
Oder manche Leute sind im Laden geblieben, ich kam dann halt 10 Stunden später wieder. Die dachten aber, ich wäre noch da geblieben.
Geil.
Und ich hab dann auch immer gemerkt, also ich habe nie den Drang gehabt, zu übertreiben und dann zu sagen, ich gehe jetzt mal 3 Tage auf die Piste, meld mich gar nicht so, weil ich habe ja voll Bock, die Dinge zu tun beruflich. Mhm. Also und das motiviert mich ja da nicht zu sagen, so, fuck it, ich schieße mich jetzt raus. Und man sieht ja auch, über die Jahre hat man einige Leute kennengelernt, die dann einfach vom Erdboden verschluckt sind oder kaputt gegangen sind. Und ich habe mich auch nie so gesehen. Also einfach, weil ich habe ja schon, sag ich mal, in Anführungsstrichen habe ich ja genügend zu kämpfen gehabt oder so, dann was aufzubauen über die Jahre. Und wenn man sich da noch irgendwie mit Drogen oder mit Alkohol irgendwie in den Kopf schießt, dann ist dann eine größere Verzögerung drin in der Laufbahn. Und darauf habe ich halt einfach auch keinen Bock.
Du hast schlichtweg einfach gar keine Zeit dafür.
Ja, eben. Also klar.
Wenn ich es dir mal erklären darf, du kannst dir das gar nicht erlauben.
Ja, und so. Und dann bin ich lieber, dann gehe ich halt in den Laden so oder trinke Radler oder wie auch immer und dann sage ich so, klar trinkt man mal auch ein Bier, ja, sowieso. Ja. Also ich liebe ja Bier, aber so in Maßen halt so. Ich bin dann im Punkt, wenn ich merke so, nee, ich jetzt merke ich was oder so, ich gehe nach Hause. Ich sehe da jetzt keinen Sinn mehr, weiterzumachen oder so. Das ist einfach, ja, und deswegen, ist einfach sehr gediegen. So, ja. Und macht auch irgendwie Bock.
Ja, klar, also auf jeden Fall.
Ja, wenn man halt die Ergebnisse sieht, was man so dann aufgebaut hat, so wie mit der Musik oder was Film betrifft oder auch mit dem Laden, denkt man so, ja, zum Glück war ich jetzt nicht krass unterwegs oder so, sonst hätte ich das wahrscheinlich gar nicht auf die Reihe bekommen oder es hätte ewig gedauert, dass es funktioniert. Aber so ist man halt, hat man da eine Übersicht.
Ist ja wirklich eine unfassbar beeindruckende Karriere auch. Also wie gesagt, die Namen, mit denen du gearbeitet hast und die Rollen, die du spielen durftest im Film, das ist ja einfach auch eine Karriere, die kommt nicht nur von irgendwo her, sondern die kommt von viel Talent und von allem von viel Arbeit und viel Lernen. Und das hast du ja vorher auch eindrücklich erzählt, was du alles gelernt hast und wie du es gelernt hast. Demnächst kommt eine neue Single, ist richtig, am 17.02., also Mitte Februar kommt die.
Die Face heißt die
Single. Okay. Magst du ein bisschen was drüber erzählen?
Face ist die Single zum zur EP, also die EP heißt auch Face und geht eigentlich darum, wenn man im Entertainment-Business unterwegs ist, gibt es viele Leute, die so zwei Gesichter haben. Ne? Also die kommen offiziell super geil, super sympathisch rüber. Das ist der Traumschwiegersohn, aber im echten Leben richtige Arschlöcher sind. Und das wiederum kann man aber auch reflektieren in verschiedene Dinge. Ne? Also ich meine, bei mir so, wenn man mich jetzt nicht kennt, sagt man, boah, der Rebell, der schaut immer böse aus und haut bestimmt richtig auf die Kacke, aber eigentlich eher das Gegenteil im echten Leben bin. Ja. Und Leute, wo man es halt nicht denkt, die aber so wirklich im Leben unterwegs sind. Und genauso ist es aber auch, wenn man einen Office-Job hat und der Chef ist so, aber wenn er zu Hause geht, ist er einfach der Familienvater. Dann gibt es aber die Leute, die sagen, no, fuck it, ich gehe fremd oder wie auch immer. Und es ist halt so, genau, darum geht's eigentlich.
Spannend, wir freuen uns drauf.
Das ja, Thema, ja. Ja.
Auf jeden Fall drauf. Unsere kleine Show kommt wieder zum Ende.
Ja.
Schade, Mann.
Ja, krass.
Das ist sau schnell.
Ja, ja, wenn ich einmal
aber
so
du bist auch echt einfach ein geiler Typ.
Ja, mega. Ist
danke.
Mega. Sau schön mit dir.
Ja, wenn man einmal so im Fluss ist, also...
Mega. Ja. Gibt es irgendwas, was dir noch wichtig ist, über das du gerne reden möchtest, das wir jetzt nicht angesprochen haben? Oder ein
Thema, glaub, wir haben eigentlich, also wir hätten einfach jetzt weiterreden können. Ne? Aber nee, grundsätzlich, ich glaube, wir haben...
Komm am Freitag mal bei dir zum Reden vorbei.
Ja, gerne. Ja, ja,
gerne. Bist du da? Also, ich probiere es einfach mal. Ich bin ja auch immer hier um die Ecke.
Ja. Checken wir einfach mal.
Andi habe ich auch Ewigkeiten nicht gesehen. Da würde ich mich freuen. Ich
mal Wo kennt ihr euch, Andi, du?
Andi hat mir, ich habe dieses im Amano Eastside, habe ich da viel mit aufgebaut. DJ Booking und so. Und da stand der Andi mir ein bisschen zur Seite.
Ah, okay.
Das ist ein guter Freund von meinen Panpots.
Okay.
Thomas.
Genau.
Die sind quasi. Die haben quasi
mit denen zocke ich ab und zu.
Ja,
geil. Sie wollen zocken. Was zockt ihr? FIFA oder was?
Nee, FIFA wird nicht mehr gespielt, weil fast Freundeskreise in den Bruch gegangen sind.
Okay.
Es wird nur noch geballert. Call of Duty oder so, GTA oder wie auch immer. Jetzt kam Freitag Golden Eye raus von der 64 auf Xbox.
Okay. Geil.
Und jetzt wollen wir mal so einen Splitscreen-Abend mal wieder machen. So.
Ach, geil.
Ja.
Na, mega.
Geil. Deine Punpots, gell? Deine Punpots.
Ja, das sind meine Punpots.
Ja, die sind auch so deine.
Liebe einfach. Ja. Die sind ja hier mit im Studio.
Achso, ja, genau, sie sind auch hier. Ja,
genau.
Klar.
Und der Tassilo ist sogar Gründer vom Studio, deswegen sind wir voll Family alle.
Die sind aber auch gerade unterwegs, oder?
Die sind jetzt wieder in Südamerika, ja. Heute geflogen.
Warum auch nicht?
Ja, ja.
Stelle ich mir auch anstrengend vor, wenn es irgendwie Spaß macht, diese Weltstädterei.
Ja, also ich kenne ein paar Leute, die sind halt so, ey, jedes Wochenende, aber dann Sao Paulo, dann am nächsten Tag Miami und dann
kommen sie wieder.
Das ist so krass.
Wie das auch, das ist,
also,
das ist brutal.
Das ist schon eine harte Nummer. So, nochmal das DJ-Life ist nochmal was ganz anderes.
Yeah.
Und dann halt irgendwie noch Familie hat zwischendrin und dann irgendwie da zwei Wochen Amerika-Tour, Südamerika-Tour und dann Australien und das hört ja nie auf. Das ist ja jedes Wochenende so über das ganze Jahr. Und das ist so, ja, ich habe in demselben Club schon vor 5 Wochen gespielt, ich spiele jetzt nochmal da und mache immer dasselbe. Also das ist schon echt hart. Also das ist schon, also dann immer die Jetlag, ja, ich habe lange nicht mehr durchgeschlafen, so, ich schlafe jetzt mit Schlafbrille und Ohrenstöpsel, sogar zu Hause, das ist schon so, manchmal sind die Leute da an dem Punkt,
Dadurch, dass die Fliegerei so scheiße lief in letzter Zeit, haben die, also die ersten Flieger gingen immer über den Tag verteilt, je später, desto mehr wurden abgesagt. Mhm. Deswegen sind die alle in letzter Zeit direkt aus dem Club in Flieger.
Ja, ja.
Haben einfach gar nicht mehr gebrannt. Ja, ja. Das war dann schon auch nicht. Da muss man schon auch wirklich eine starke Person sein.
Und viel Sport treiben.
Ja.
Und viel Sport treiben.
Sind ja die Obersportler.
Ja, ja, das ja, sind sie irgendwie alle.
Widerlich.
Im Gegensatz zu mir. Wir haben eine kleine Playlist auch auf unserem Podcast, mhm, auf Spotify für die 5. Staffel. Da haben wir immer ein paar Songs drauf. Das können aktuelle sein, das können Lieblingssongs sein. Ich fange mal an. Also kannst du mal ein paar Gedanken machen, ja, welche 3-4 Songs du draufknallen möchtest. Natürlich möchte ich von dir den letzten Song, A Black Rainbow, Weird World, draufhauen. Mhm. Und dann habe ich mir so ein bisschen, als ich deine Songs gehört habe, auch die älteren Sachen, versuche ich immer so eine Essenz rauszuziehen. Ich hoffe, ich werde, liegt nicht ganz daneben. Ich habe mir von David Bowie Hello Space Boy ausgesucht, mhm, und von Nine Inch Nails The Perfect Drugs, weil es halt auch, yeah, auf dem Lost Highway Soundtrack drauf ist, weil ich fand es irgendwie, die beiden Songs gemischt, da kann man ein bisschen Depeche Mode reinknallen,
ja,
und
so weiter. Den Soundtrack habe ich mir, warte mal, vor 4 Monaten gekauft, ja, in London.
Grandios,
ja, ja.
Der ist auch grandios. Und dann noch, weil ich es gerade extrem suchte, von Cristobal Tabia de Ver Aloha. Das ist der Titelsong von White Lotus. Eine unglaublich, ja, geile ja, Serie. Auch
schon 4-5 Wochen angeschaut.
Mega Serie.
Gut, ja.
Mit das Beste, was es gerade im Fernsehen gibt. Also ja, schaut es auf jeden Fall an. Genau, und dann hau es zwar nicht drauf, aber ich präsentiere das neue Album von Prinz P. ADHS, das demnächst rauskommt,
nämlich stimmt,
dieses Wochenende. Kommt
jetzt diese Woche, ja, oder so.
Am Donnerstag, am 3. Februar kommt es raus. Von daher kauft die Box. Streamt das Album, hört die Platten, hört die.
Kauft die Vinyl.
Kauft die Vinyl. Wenn
ich bestellt. Wenn man Vinyl kaufen, dann kann man immer noch streamen, aber genau, man hat auf jeden Fall.
Ja. Es gibt eine wunderbare Vinyl mit T-Shirt und eine CD mit dem eigenen Package mit Hoodie. So wie zum Werbeblock für meinen Bruder Friedrich.
Ja. Brauchen wir also wieder Haus- und Schauschuhe von ihm.
Bei mir ist auch das eine, ich gehe auf Konzert, mein Schrank besteht nur noch aus Merch. Mhm. Also schwarz-weiße T-Shirts so von H&M. Und sonst nur Bandshirts. Also eine Vinylplatte kaufe ich mir immer und T-Shirts einfach. Und das Einzige, was noch in meinem Schrank jetzt ist, natürlich mein Hemd, wenn man auf eine Gala-Premiere muss. Ne?
Ein einziges Hemd kann man auch vom Nachbar leihen.
Ich trage immer nur schwarz, also von daher passt das schwarz.
Was habt ihr noch für die Playlist?
Ich höre gerade so, kennt ihr Salo? Ist aus Graz, ein Künstler, den höre ich gerade super gerne. Der hat jetzt einen neuen Song rausgebracht, ich glaube irgendwie die Dinosaurier, aber der hat noch einen guten Track, der heißt Ohne Leine, den finde ich sehr gut. Mhm. Sonst bin ich gerade, voll in so einer Wave.
Okay.
So Boy Harsher, mhm, und Contravoid oder auch diese Post-Punk-Band, Wave-Band, VR Sex, also VR Sex. Mhm. Die höre ich auch gerade rauf und runter.
Welchen Song davon soll man draufhauen?
Ich finde Dog Complex eigentlich lustig. Oder, lustig. Oder Living in a Dream, glaube ich.
Okay, ja.
Also von der neuen Platte Rough Trade. Und ich bin da gerade so in dieser Ding drin. Jetzt am Samstag auf dem Konzert von Freunden aus L.A. Patriarchy.
Mhm.
Die habe ich jetzt auch erst neu entdeckt, weil ein Kumpel, also ich habe sie vor 2-3 Wochen entdeckt. Und dann schreibt eine Freundin von mir aus L.A., hey, AJ spielt am Samstag in Berlin. Ich so, hä, welche Band? Ich so, nee, die habe ich vor 2-3 Wochen angefangen. Also dann sehe ich ihn so, weil wir haben uns vor 15 Jahren kennengelernt. Und es ist ziemlich absurd gewesen. Dann haben wir uns jetzt am Samstag gesehen, so ewig nicht mehr gesehen.
Okay.
Aber sehr, sehr lustig. Ja, und sonst, nächste Woche Mittwoch gehe ich zu A Place to Bury Stranger,
mhm,
im SO36. Da spielen auch Freunde, Jealous spielen da Plattenbau. Und am 12. gehe ich zu Black Angels. Mhm. Die haben auch ein neues Album rausgebracht, wird sehr, sehr, sehr gutes. Kann ich auch empfehlen. Mir fällt gerade nicht mehr der Song ein, den ich so geil finde. Muss mal.
Wir gehen kurz auf Spotify.
Ja, schauen wir mal nach.
Ich habe schon mal Candy von Fever Ray drauf.
Ja, oh, geil, super gut. Geil. Ja, Fever Ray, auch ja, so eine geile ja, Show.
Real Spring von Skrillex, der macht gerade sauspannende Sachen neuerdings. Irgendwie, es war nie so mein Ding.
Ich wollte gerade sagen, das ist aber neuerdings, also wieder.
Ja, ja, nee, der hat einfach komplett irgendwie diese ganze LA-Zirkus hat so seine Stilrichtung wieder
okay,
in wild, UK und durchgedreht. Also, das ist auch, ja, aber du merkst, da ist ja, wieder Revolution gerade.
Geil.
Die sind nicht mehr auf.
Nicht mehr ganz satt.
Nee, die haben die Fresse voll, glaube ich, von den aktuellen Sachen und die werden gerade richtig sperrig. Und dann 6-0 von Treppmann und Kitschkrieg.
Wunderbar.
Ja, ich hab irgendwie kein Netz hier.
Willkommen. Keiner hat hier Netz.
Ja, ich weiß.
Was brauchst du, Black Angels?
Die neue Platte Win. Die, Wilderness of Mirrors und die Empire is Falling ist der Song, den ich am meisten feiere von der Platte.
Freue ich mich drauf, kenne ich nicht.
Ja.
Mein Lieber.
Die habe ich auch vor ein paar Jahren entdeckt und dann jetzt auch in den letzten Jahren sehr intensiv auch immer noch täglich so mal rein.
Geil. Ist schon gefolgt. Vielen, vielen Dank für diesen wirklich wunderbaren, extrem kurzweiligen
Gespräch.
Hat echt Spaß gemacht.
Spontan, ja. Schnell, vorbei.
Meins Geilste.
Danke für deine Zeit und ich komme dich besuchen, ob du willst.
Super oder gerne.
Und die letzten Worte bei uns hat immer der Gast, deswegen wähle es weise.
Also jetzt kommt noch eine Moral, die Moral dieser Geschichte.
8,5 Minuten lang Freestyle.
Oh Gott, Freestyle. Das war. Nee, ich bedanke mich für die sehr nette Unterhaltung mit euch. Man kennt sich ja irgendwie doch über ein paar Ecken, wie es am Ende dann immer so rauskommt. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schade, dass es schon vorbei ist. Aber vielleicht kommen wir noch mal wieder.
Definitiv. Wir würden uns freuen.
Bis später.
Aber jetzt kommt ihr erstmal zum Konzert.
Okay.